Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Bis zur Glotze, einer Spezialausgabe zur Gamescom 2025, die jüngst schon wieder davon geflogen ist. Irgendwie vergeht die Zeit dann auch schon wieder sehr, 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 sehr schnell. Darüber spreche ich mit dem lieben Martin. Ein wunderschön.
Hallöchen. Tja, das ist komisch, dass du mich jetzt hier dabei hast, weil ich war gar nicht auf der Gamescom.
Ja, eigentlich schon. Eigentlich müsste ich mit dem Tobias sprechen, mit dem ich noch da war. Hat jetzt zeitlich leider nicht hingehauen. Aber du bist ja trotzdem ein alter Gamescom-Veteran, hast ja auch jetzt trotzdem vieles von der Ferne aus beobachtet.
Das ist sicherlich, ich habe sie sehr genau verfolgt, ja.
Ja, das ist sicherlich auch eine sehr, sehr andere Erfahrung. Deswegen, bevor wir jetzt vielleicht auch erstmal über die Opening Night Live und die ganzen Titel sprechen, die dann ja vor allem dann auch ich vor Ort spielen konnte, würde mich natürlich interessieren, wie war es denn jetzt so aus der Ferne?
Ist komisch. Ich glaube, das beschreibt es am besten. Ne? Also es ist ja normalerweise, fahre ich ja immer nach Köln in ein Airbnb und das teile ich mir dann immer mit unserem Chef Tobi und meistens nur einer dritten Person, meistens war es dann jetzt Tobis Verlobte, mit der wir dann zu dritt haben wir dann halt das Airbnb aufgeteilt. Das macht preislich einfach viel mehr Sinn. Ne? Und das geht dieses Jahr ja leider nicht, weil unser Chef heiratet. Oder er hat schon geheiratet, es ist dieses Jahr eine große Hochzeit nochmal und hat dann noch eine Hochzeit von Bekannten und bla, es hat einfach nicht gepasst. Naja, in diesem Sinne nochmal Glückwunsch an Tobi. Ich weiß gar nicht, wann das Datum, oh Gott, ist das unangenehm, ist das ein bisschen peinlich. Naja, egal, er sagt nochmal
bestimmt. Naja,
er sagt nochmal bestimmt Bescheid. Genau, jedenfalls hat es nicht gepasst und ich habe halt hier zu Hause gesessen. Ich habe trotzdem 2 Wochen mehr freigenommen, weil diese Sommerzeit. Irgendwo muss ich meine Urlaubstage hinpacken. Ich fahre nirgendwo hin oder so. Ne? Ich bin in keiner Beziehung. Das heißt, ich habe irgendwie jetzt keine Partnerin, mit der ich irgendwie einen Urlaub plane oder so. Deswegen trotzdem lasse ich mir meine Urlaubstage nicht nehmen und nutze sie, um ein bisschen zu zocken und zu gucken. Und die erste Woche, die ist sehr schnell umgegangen, weil ich habe hauptsächlich den meisten Tag hier vom PC verbracht und mir Streams angeguckt von der Gamescom, von verschiedenen Streamern. Immer mal wieder in den verschiedenen Kategorien, sei es jetzt IRL-Streamer, die einfach nur über die Messe gehen und mir die Hallen ein bisschen anzugucken, so in dem Sinne, oder halt irgendwelche Events, die passiert sind, oder der Gamescom-Stream live, wo dann auch immer die gezeigten Spiele angespielt wurden. Und ja, das war so ein bisschen mein Tagesablauf dann hier von zu Hause aus.
Ja. Also fast dabei gewesen.
Fast dabei. Es war ein sehr komisches Gefühl. Ich war sehr wehmütig, weil du die Hallen siehst, du erkennst die Hallen wieder. Du weißt, ach, da sind sie jetzt in Halle so und so. Und das ist, wenn man so oft da gewesen ist, dann hat man irgendwann selber so ein Gefühl. Und es ist dann halt wirklich so, okay, da ist jetzt der Stand, Und dann switchst du zu einem anderen Streamer rüber und der steht dann und so, okay, wenn der geht jetzt weiter, okay, dann kommt er gleich an den Stand und so. Und das war schon irgendwie, es war ein einzigartiges Erlebnis auf jeden Fall, was ich mir da zusammengeschustert habe. Aber ich habe so ein bisschen verfolgt. Ihr habt ja auch ein bisschen von während der Messe geschrieben, so, wo ihr gerade seid, ne? Aber
Ja, also jetzt nicht viel natürlich, gut, wir waren ja auch wieder fleißig unterwegs, viele, viele Termine gehabt, vieles anspielen können, vieles noch nicht anspielen können, aber zumindest gesehen, ich glaube eine Sache, über die ich leider heute noch nicht sprechen darf, das kommt erst zu einem anderen Zeitpunkt. Leider. Aber es gibt manchmal halt auch Embargos, an die wir uns dann natürlich auch halten müssen, wollen. Aber das reichen wir natürlich nach. Beziehungsweise werdet ihr dann sowieso auch auf unserer Website nat-games.de verfolgen können, wo wir jetzt so nach und nach die ganzen Erfahrungsberichte auch teilen werden, weil das ist eine ganze Menge. Das können wir natürlich nicht alles in 1-2 Tagen alles abarbeiten. Deswegen schaut da mal vorbei. Aber um zu Gamescom selber zu kommen, lass uns mal über die Opening Night Live sprechen, weil damit fängt ja die Gamescom. Ja, also es ist zumindest der offizielle Einstieg. Ihr seid ja auch schon auf der DEFCON. Genau, DEFCON habe ich natürlich auch noch mitgenommen, wo natürlich viele Panels gehalten werden und vor allem auch Indie-Spiele gezeigt werden. Da waren auch sehr, sehr, sehr viele schöne kleine Schätze dabei. Also war ich wie ein kleines Kinderparadies war das, aus dem ich nicht abgeholt werden wollte.
Da entdeckt man wirklich immer schöne Juwelen. Ja, das stimmt.
Ja, so kreative Sachen, wirklich, also wunderschön. Auch aus allen möglichen Bereichen, Also das ist nicht so wie, weiß ich, dir werden 10 AAA-Games vorgestellt und 5 sind gleich. Also das ist wirklich sehr divers, was das Angebot an Indie-Spielen da angeht, was da gezeigt wurde. Sind auch, glaube ich, fast alles Titel, die noch ein bisschen brauchen, teilweise noch sehr lange brauchen, aber zumindest die Vision dahinter und was da schon alles drinsteckt, sehr, 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 sehr schön. Und ich hoffe, dass ihr auch ein bisschen die Möglichkeit genutzt habt, zumindest das Gamescom-Angebot an Indie-Spielen ist ja auch sehr, sehr viel, dass ihr da euch mal ein bisschen umgeschaut habt, weil zum Beispiel bei der Indie-Area, da ist ja sehr, sehr viel noch auf der Website, super viele Spiele. Da gibt es vielleicht auch schon die ein oder anderen Demos, die man sich mal anschauen kann. Nur der kleine Hinweis an der Stelle. Gamescom Opening Night Live. Ich war tatsächlich das erste Mal auch live vor Ort, weil ich habe sowas noch nie mitgenommen und habe mir gesagt, komm, einmal will ich das gemacht haben. So ein bisschen diese Eventluft dabei schnuppern.
Ja, ja.
War auch ganz cool, muss ich sagen. Ich glaube nicht, dass ich das nochmal mache, weil ist, finde ich, natürlich auch ein stolzer Preis, was man dafür zahlen muss. Und
ja,
da,
das ist das, wir waren ja bei der, als die das erste Mal waren wir ja da, aber da waren wir halt als Presseticket. Das heißt, wir haben da Pressetickets für bekommen. Das machen die ja nicht mehr. Das haben die ja, glaube ich, gestrichen. Und das ist ja ein bisschen schade, weil ich meine, also so Medien, ich will jetzt nicht, das klingt immer so, wenn ich so, Mann, ich will das aber umsonst haben, wenn man das so formuliert, ne? Aber ganz ehrlich, die Medien könntest du da schon mit einem Presseticket drauflassen, finde ich. Aber gut. Kannst es ja auch im Livestream gucken, ne, aber
ja, es gibt ja auch, das habe ich jetzt auch ganz viel auf Threads zum Beispiel mitbekommen, dass es da ganz heftige Debatten gibt, nur so mit Streamern, Content-Creatern und Sachen, die dann umsonst sind und so. Aber zumindest jetzt so, da will ich jetzt kein Fass aufmachen, aber zumindest so, was Presse angeht, also wir machen ja auch wirklich, also wir arbeiten da ja auch sehr viel. Also ja. Ne, wir haben, und der Tag fängt da um, weiß ich nicht, 9 Uhr an mit dem ersten Termin und dann geht das Schlaf auch Schlag, dann reißt man mal gut und gerne 20.000, 30.000 Schritte am Tag runter und jetzt von Termin zu Termin. Also es ist Arbeit, die Spaß macht, aber es ist auch wirklich Arbeit, die immer noch in den Knochen steckt. Aber das ist nur der ganz kurze Hinweis. Wie fandest du denn die Opening Night Live? Was nimmst du da so mit? Generell einfach so zur Show so ein kleines Fazit, vielleicht mit dem einen oder anderen Highlight oder Lowlight?
Also boah, ich fand sie sehr durchwachsen. Es war jetzt keine schlechte Show, aber es war so, es gab halt ein, zwei Sachen, wo ich sage, oh, das ist cool. Oh, das ist cool. Sekiro-Anime zum Beispiel macht irgendwie Sinn, dass das japanischste Souls-like von FromSoft jetzt auch ein Anime kriegt, ne? Irgendwie passt das wie die Faust aufs Auge. Ich fand das Lego Batman-Gedöns geil. Das so ein bisschen, nicht nur, weil es wirkt erst so, als würde das nur die Dark Knight-Filme, die Dark Knight-Trilogie behandeln, aber es ist irgendwie so ein Mischmasch aus allem mit Open World, Gotham und so weiter, alles in Lego. Könnte lustiges Spiel werden. Und ansonsten, was war denn noch? Was wurde denn noch angekündigt? Der DLC zu Cult of the Lamb, okay. Und das neue Black Myth. Ne, das waren so. Also was ich jetzt rausgezogen habe, war, dass das so Überraschungen waren. Und der Rest war so, okay, kenne ich schon, ist nur ein neuer Trailer. Okay, kenne ich schon, okay, kenne ich schon. Okay, Call of Duty, bleh, okay, das, okay, uninteressant, okay, wieder der gleiche Schlotz. Es war sehr viel kenne ich schon und sehr viel sieht uninteressant aus meiner Sicht. Wo ich sagen würde, weiß ich nicht, deswegen ist es so halt, ja, nicht schlecht, aber wenn ich das bezahlt hätte, hätte ich mich aufgeregt.
Ja, also es war trotzdem jetzt das Ganze wert, insofern, dass es halt einfach mal eine coole Erfahrung war.
Ja.
Genau, eher als Erlebnis, jetzt einfach als Experience. Und zur Show selber, also war jetzt, also ich kann eigentlich schon fast copy-pasten. War jetzt keine schlechte Show, aber ich fand das Pacing vor allem wieder schlecht. Aber das ist so ein Jeff Keighley-Show-Ding, weil, also weiß ich nicht, wenn du eigentlich so erstmal ein ganz gutes Pacing hast und dann hast du plötzlich ein Segment, wo 10, 15 Minuten mit viel zu langsamer Übersetzung dann darüber gesprochen wird, dass es jetzt super toll ist, dass ein paar Square Enix-Figuren in Monster Hunter und umgekehrt vorkommen. Ja, also ist sicherlich nett, aber das so breit zu treten, solche Segmente, das verstehe ich einfach nicht. Also dass da habe ich mich dann teilweise auch schon wirklich so aktiv abgelenkt, weil mich das auch wirklich, erstmal hat es mich per se nicht so interessiert, aber das dann so auszuschmücken und solche Segmente hast du so leider immer mal wieder. Das war ein bisschen müßig, aber ich muss tatsächlich sagen.
Call of Duty dann, ne, in dem Fall. Die haben, glaube ich, zwei Trailer plus ein 10-Minuten Interview oder so gehabt und das war so, Alter, es ist Call of Duty, was soll das?
Ja, vor allem, es wurde auch wieder so mit so einem Ding, mit so ganz hohen, gepriesenen Worten, fing ja die Show dann auch quasi an, dass erstmal dieser Trailer, so, dann hast du plötzlich gesehen die ganzen Fernseher mit diesem roten Flimmern und ich habe relativ laut in meiner Reihe gesagt, passt auf, Leute, das ist jetzt wieder Call of Duty. Und so, nein, das ist Alan Wake. So. Und 20 Sekunden später, ein Raunen fährt durch die Reihen. Oh, es ist doch wieder Call of Duty. Ja, das ist natürlich, ja, weiß ich nicht. Aber ich muss sagen, also auch, was du gesagt hast hier, das Lego-Batman-Ding, also ein neues Arkham quasi, nur halt in Lego, finde ich super. Aber mein Highlight der ganzen Show war in der Pre-Show, nämlich Denture
Das wollte ich auch gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, dass die Pre-Show davor tausendmal besser war als die eigentliche Show. Ich habe mir, glaube ich, irgendwie 4 oder 5 Spiele auf die Wunschliste gepackt.
Ja, ich finde die Pre-Show auch besser. Ja.
Denture Tech.
Und das wurde auch gefeiert in der Halle, weil da haben die Leute plötzlich geschrien. Ich weiß gar nicht, ob das so im Stream richtig rüberkam.
Ich wusste gar nicht, dass das in der Halle auch lief. Ich dachte, das wäre eine Online-Pre-Show. Deswegen, die haben das Publikum da komplett ausgeblendet, glaube ich.
Schade. Weil die sind da echt steil gegangen, weil das war halt, du spielst halt einen Zug, der crazy Stunts macht, mal 3D, mal 2D, ganz, ganz weird auf Speed. Sehr, sehr cooles Ding. Ich hab's leider zeitlich nicht geschafft, das Ding anzuspielen, weil das gab es zu spielen auf dem Xbox-Stand und in der Indie-Area. Ist leider mir vorbeigegangen. Ich weiß nicht, ob es dafür vielleicht auch eine Demo online gibt. Ich hoffe, ich weiß aber nicht.
Ich hab's auf die Wunschliste, aber da ist, warte mal. Geplantes Veröffentlichungsdatum steht hier nur 2026, also ist noch nix. Zumindest bei Steam jetzt.
Schade. Aber das war leider mein Highlight.
Ja, Pre-Show war geil. Also wie gesagt, ein paar Sachen, Long Gone, so ein Zombie-Pixel-Art-Adventure, Point-and-Click-Adventure
draufgepackt.
Das sah cool aus. Valor Mortis war so ein First-Person- fast schon Souls-like, aber irgendwie auch, also du bist in der First Person, du hast ein Schwert, du hast aber auch Knarren, du kannst aber auch Feuer aus deinen Händen schießen, aber die Welt ist nicht so unbedingt Fantasy, du hast trotzdem so Gebäude, so ist auch so ein bisschen Sci-Fi und Fantasy gemixt, also sah geil aus, aber gameplay-technisch, First Person und Schwertkampf ist immer ein bisschen wobbly. Ich weiß nicht, ne? Also, ne, nichts gegen die Elder Scrolls-Spiele, aber der Nahkampf ist immer so ein bisschen so, das fühlt sich immer
ein bisschen. Elder Scrolls-Spiele sind auch nicht berühmt für ihr krasses Kampfsystem.
Aber, keine Ahnung, das habe ich auf jeden Fall auch im Auge. Und am meisten beeindruckt hat mich Hieronymus. Ich weiß nicht, ob dir das gerade Bilder im Kopf. Das ist so ein richtig surreales Spiel. Also gezeigt wurde irgendwie so eine Demo, wo du mit so einem Endgegner rumrennst und das war so ein Zug, aber der gleichzeitig auch ein Fisch ist, wo aber auch ganz viele Beine aus der Seite rausgucken. Und das war richtig wild. Also das sieht wild aus.
War das so ein Shooter oder was war das?
Ja, es hat auch Shooter, also hast auch Waffen, genau, du schießt auch rum. Das basiert halt auf den ist das ein Autor gewesen? Hieronymus Bosch, ne? So ein surreal Künstler oder Autor, ich glaube Künstler. Aus dem Mittelalter und das ist das sieht kreativ aus, möchte ich jetzt mal sagen. Das ist mir auf jeden Fall ins Auge gefallen.
Ja, ich habe es jetzt gerade auch auf Steam entdeckt. Sehr, sehr kreativ auf jeden Fall.
Ja, kreativ ist das richtige Wort da.
Ja.
Ja, und das war
hast sogar einen DevCom Indie Award gewonnen, 2023.
Ach, guck. Ja, dann ist es wahrscheinlich wirklich nicht schlecht.
Das könnte durchaus sein.
Nee, was ich sagen wollte, ist halt, diese ganzen Ankündigungen sind dann halt aber 2 Tage später in Schatten gestellt worden. Wenn wir das mal eben schnell, bevor du von deinen Gamescom berichten, weil ich hatte meine Gamescom halt so, ja, Gamescom, Silk Song! Ja. Es war an einem, warte mal, es war am Donnerstag, glaube ich, die Präsentation, oder? Warte mal, ich muss mal kurz noch mal schauen.
Silk Song, ja, das
Donnerstag, kann sein. Ne? Weil dann war, lief ihr, der erste Gamescom-Tag war ja der Mittwoch. Die Opening Night Live war, glaube ich, am Dienstag, ne? Meine ich. Und dann, ja, die war am Dienstag, an meinem Geburtstag direkt. Wenn sie da Silk Song angekündigt hätten, puh, aber haben sie nicht. Aber 2 Tage später gab es einen Special-Stream. Oder es war kein Stream, es war halt eine Premiere von einem YouTube-Video, was im Grunde nur ein Trailer war, der aber dann endlich ein Release-Datum angekündigt hat. Ja. Und sehr der Trailer sah gut aus und das Release-Datum ist am 4. September. Also von heute aus gesehen noch in einer Woche und einem Tag. Also kein Shadow-Drop, aber so ein Semi-Shadow-Drop, wenn man so möchte. Und ja, Silk Song is real. Das war so ein bisschen mein Gamescom-Highlight. Das war ja auch auf der Gamescom anspielbar. Ich weiß nicht, hast du es da gespielt? Wahrscheinlich nicht.
Doch.
Auch? Ja, okay, aber per Termin, ne?
Denke ich mal. Jein.
Also, nein, weil anstellen stelle ich mir schwierig vor dabei dann.
Also es war so, dass ich hatte die Möglichkeit, schon vorzeitig auf einen Xbox-Booth zu kommen, weil da gibt es dann halt immer noch so ein, ja, die Möglichkeit für Medienvertreter am Mittwoch sehr früh den Stand besuchen zu können. Das ist auch, ja, jetzt nicht für jeden, muss man entsprechend auch akkreditiert sein. Und da hatte ich tatsächlich die Möglichkeit, da auch dann über den Stand zu gehen. Und ja, natürlich auch andere Medienvertreter. Aber dieser Stand ist natürlich wieder groß gewesen. Aber es hat sich 90% der Leute um Silk Song versammelt.
Naja, klar. Dabei war es war die gleiche, das habe ich mir nochmal, ich habe es mir nochmal bestätigen lassen von irgendwelchen Leuten, die das dann auch erzählen. Es war tatsächlich die gleiche Demo von 2019.
Echt?
Aus der Moosgrotte, du bekämpfst die Moosmutter oder wie heißt, Moosmother. Und es ist, glaube ich, ein bisschen dazugekommen, ne? Und die Grafik ist und die ganzen Animationen sind halt auf dem aktuellen Stand, aber. Es ist halt, ja gut, es ist halt das Anfangsgebiet. So, was sollen sie machen? So, ja, wir schicken dich jetzt in ein komplett anderes. Wäre vielleicht cool gewesen, weil zum Beispiel die Gothic-Demo, die du ja spielen konntest vom Gothic-Remake, da gab es ja wieder eine neue, aber sie haben ja nicht noch mal ein neues Szenario gemacht. Für alle noch mal zum Erinnern, die erste Gothic-Demo von der letzten Gamescom war ja eine Demo von Nyras. Das ist ein NPC, den man in Gothic trifft. Und in der Demo haben sie ein kleines eigenes Szenario geschaffen, wo man halt diese Geschichte spielt. Und jetzt in der neuen Demo haben sie so eine Art Sandbox-Demo gemacht. Das heißt, sie haben das Gebiet ein bisschen geöffnet. Du kannst also vom Austauschplatz bis zur alten Mine laufen. Sie haben stärkere Monster überall platziert, dass man sich die Monster auch, Schattenläufer und so alles schon mal angucken kann. Und so Statuen standen überall, wo du dann halt draufklicken konntest. Und dann wurdest du halt zum Magier und hattest die ganzen Zauber im Inventar und konntest damit rumspielen und rumprobieren. Und so halt ein Gefühl für das Kampfsystem und so kriegen. Und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit gewesen. Aber Team Cherry hat sich dazu entschieden, ja, wir zeigen euch halt noch mal das Anfangsgebiet und den ersten Miniboss, den man bekämpfen kann. Und das wird die Leute schon zufriedenstellen. Und die Tatsache, dass du es anscheinend nicht bemerkt hast, scheint dem ja recht zu geben.
Ja, also ich muss gestehen, ich bin kein ja, also um da jetzt auf Silk Song wieder zu kommen, ich bin da kein großer der Enthusiast, weil ich es halt noch gar nicht gespielt habe und das jetzt vor Release auf jeden Fall noch machen möchte, das einmal komplett durchkloppen. Aber mir hat die Demo sehr viel Spaß gemacht, beziehungsweise es war eigentlich eine zweigeteilte Demo, weil du hattest offensichtlich ein, ja, eher Anfangsgebiet, ne, also weil das war so eher im Grün und du hattest da auch noch keine Fähigkeiten groß, ne, außer jetzt so springen und angreifen und es war auch relativ einfach und dann gab es noch einen zweiten Bereich, den du dann umswitchen musstest, weil du hattest nur 15, 20 Minuten Zeit für die Demo und ich habe das gespielt und dachte so, okay, gibt's ja auch mal ein Ende vom ersten Bereich, du konntest was, weiß ich, so weit spielen und bin dann im Menü dann zum zweiten Bereich und das war schon ein bisschen weiter fortgeschritten, hatte man auch so ein paar andere Fähigkeiten, also zum Beispiel auch den Dash, und hatte dann auch schon deutlich mehr an ja, Platforming, Puzzle, Passagen, und auch das Gegneraufkommen war deutlich höher, und die waren auch ganz schön knackig, aber das hat so viel Spaß gemacht.
Aber das könnte dann doch neu gewesen sein, ja.
Ja, das weiß ich leider nicht, weil da war ich jetzt nicht so im Thema, aber zumindest jetzt dieser zweite Teil der Demo, wenn das so das Spiel ist, wie es größtenteils aufgebaut ist, und ich habe so mitbekommen, Silksong soll wieder ganz schön groß sein, dann, ja, also I'm invested. Das ist richtig cool. Das hat richtig Spaß gemacht.
Ja, gibt ja jetzt das große Release-Termin verschieben von ganz vielen anderen Spielen.
Ja. Ne?
Also ganz viele Entwickler, vor allem Indie-Entwickler, haben jetzt ihre Spiele verschoben. Die meisten nehmen es mit Humor. Also bei einem, die haben wohl in ihren Discord geschrieben oder die haben es in der offiziellen Ankündigung. So, ja, unser Spiel erscheint jetzt am so und so vielten Oktober, ich glaube, sie haben es auf Oktober verschoben, in Klammern Silksong LOL. So. Deswegen, also, es ist halt, ne, auch hier dieses, wie heißt es denn? Ich habe, glaube ich, das bei Testmuster reingeschrieben, weil ich mir das mal angucken wollte. Baby Steps. Das wird ja wahrscheinlich das neue Stream-Rage-Game oder so werden. Die haben es jetzt auf 2 Wochen später verschoben, wo manche sagen, 2 Wochen nur? Das ist ein bisschen, ja gut, es geht hauptsächlich darum, dass die Streamer, die werden alle Silksong spielen, und kaum ein Streamer wird länger als 2 Wochen brauchen, glaube ich. Und dann kann der Großteil der Streamer dann aufs Baby Steps umswitchen. Aber ja, es haben schon sehr viele Spiele den Weg frei gemacht für Silksong tatsächlich. Ist interessant. So ein Spiel kann wirklich so für so eine Schneise sorgen. Nein, wir wollen auf keinen Fall im Zeitraum von, ne, das ist so der GTA-Faktor, so ein bisschen, der jetzt auf Silksong. Wir wollen auf keinen Fall in diesem Zeitraum erscheinen, weil Silksong kommt. Ja.
Das Silksong ist das Indie-GTA.
Und das Lustige ist ja, hast du den Artikel dazu gelesen? Weil Jason Schreier hat ja dann einen Artikel zeitgleich rausgehauen. Der hatte ja ein Interview dann mit Team Cherry und die haben ihm jetzt erzählt, warum es 7 Jahre gedauert hat, das Spiel zu entwickeln und warum es auch keine Lebenszeichen von denen gab. Also die haben ja auch das war ja der größte Kritikpunkt. Es hat einfach zu viel Spaß gemacht, das Spiel zu entwickeln. Also man dachte jetzt vielleicht, Crunch oder ne, irgendwelches Missmanagement oder so, irgendwelche finanziellen Probleme, nee, gar nichts. Eher das Gegenteil. Sie hatten halt genug Geld, dass sie auch sagen konnten, wir haben das Recht, uns Zeit zu lassen, wir haben keinen Druck. Ne? Und jede Idee, die neu erdacht wurde, war so cool, dass sie unbedingt ins Spiel muss. Das heißt, haben gesagt, wenn wir jetzt nicht gestoppt hätten, wir hätten noch 15 Jahre weitermachen können. Und das hat so viel Spaß gemacht und so. Und sie wollen ja auch nicht so viel von ihrem Spiel verraten, ne, und spoilern. Und deswegen, außer einem, ja, wir arbeiten immer noch dran, hätten sie eh keine Updates machen können. Deswegen haben sie es gleich ganz sein gelassen. So ein bisschen, es lief halt zu gut, fast schon. Und da kann man dem fast nicht böse sein. Irgendwie ist es, auf der einen Seite war ich so, das ist eure Erklärung. Auf der anderen Seite, ja, so ein Präzedenzfall in dem Fall gibt's ja nicht. Die haben so viel Kohle mit Hollow Knight gemacht. Und machen es aktuell wieder, ne, weil die Verkaufszahlen von Original Hollow Knight steigen aktuell wieder stark an, weil wahrscheinlich jetzt sehr viele Leute den ersten Teil, so wie du, auch noch mal ausprobieren wollen. Und deswegen, die haben so viel Asche damit gemacht, dass die darauf sich ausruhen konnten, in Anführungszeichen, und sich einfach auf ihre Arbeit konzentriert haben. Und auch kaum im Internet waren, die haben gar keine Kommentare oder Reddit-Posts gelesen. Das heißt, sie haben gar nicht mitbekommen, dass sich da so ein großer Kult und so ein großes Meme darum entwickelt hat. Haben sie einfach nicht. Die haben an ihrem Spiel gearbeitet und jetzt fühlen die sich bereit, dass es rauskommt, und dann kommt es jetzt raus. Ja.
Finde ich auch irgendwie ganz, ganz, ganz cute. Also, dass sie einfach so viel Spaß haben.
Ja.
Also, meine einzige Sorge wirklich, und das ist auch wirklich die einzige bei dem Spiel, ist, dass sie dadurch vielleicht ein bisschen den Fokus verloren haben und es ein bisschen zu aufgebläht sein könnte.
Vielleicht, ja. Ob es dem Hype gerecht wird, so, ne, das ist ja auch nochmal nur eine Sache, wo ich so sage, ey, wenn jemand enttäuscht ist, weil das Spiel dem Hype nicht gerecht wird, ist jeder selber schuld. Was wir kriegen werden, ist einfach, weil, ne, viele werden dann sagen, ist ja das gleiche wie in Hollow Knight. Und genau das ist ja auch, ne, also in den Trailern sieht man ja schon so viele neue Sachen. Also ich habe da vollstes Vertrauen, dass das ein gutes Spiel wird. Und wenn Leute es overhypen, ja, dann weiß ich nicht, was da erwartet wird.
Ja, also ich gehe auch davon aus, dass es ein sehr großartiges Spiel wird. Und das ist, wie gesagt, meine einzige Sorge. Das ist dann vielleicht im Late Game dann irgendwann so, dass man sich dann, ja, okay, jetzt reicht's langsam. Aber so vom Prinzip her, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wenn sich das so über ein paar Stunden ziehen kann, da bin ich schon sehr, 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 sehr happy. Ja, kommt, wie gesagt, am 4. September für, ja, eigentlich alle gängigen Plattformen und dem Game Pass raus. Ja.
Und es werden keine Day-One-Reviews erscheinen, weil sie verteilen keine Keys vorab an die Pressestellen. Das heißt, alle auch wir kriegen keinen Keys, alle gleichzeitig. Und muss ich mal gucken, ob ich. Es kommt an einem Donnerstag raus. Da hätte ich sowieso kaum Zeit, was zu spielen. Freitag auch nicht. Das heißt, ich warte mal 2 Tage ab, ob hier ein Key reingereicht wird. Und wenn nicht, dann muss ich halt, dann kaufe ich es mir halt. Und wenn ein Key, dann kannst du eventuell den Key dafür kriegen.
Na gut.
Na, wir schauen mal. Aber ich denke, das muss ich natürlich spielen.
Das muss ich auch spielen, tatsächlich. Auch wenn ich jetzt erstmal noch Hollow Knight durchprügeln muss. Aber ja, das muss ich spielen. Ich habe noch ganze Menge mehr gespielt. Ich weiß jetzt nicht, ob du vielleicht irgendeinen Titel hast, wo du sagst, boah, hast du das vielleicht zufällig gespielt? Sonst würde ich irgendwas mal in den Raum werfen.
Ich würde dir jetzt einfach mal, wir haben jetzt so ein bisschen, ich habe ein bisschen von mir zu Hause berichtet. Ich glaube, die Bühne gehört jetzt dir, weil du warst ja da. Deswegen würde ich dir einfach mal jetzt das Wort überlassen. Wenn ich irgendwelche Fragen habe, dann kann ich gerne dazwischengrätschen. Aber du kannst jetzt einfach mal so deine Highlights vielleicht ein bisschen, erstmal generell, wie waren die Messe so an sich dieses Jahr?
Ja, was waren Ersteindrücke? Ich fand's wieder super. Also ich bin einfach gerne auf der Gamescom. Ich freue mich auch schon wieder aufs nächste Jahr. Ich lebe dann zwar auch da, also ich war jetzt wirklich die ganze Woche da, also ne, mit einschließlich DEFCON von Montag bis Sonntag, also alles mitgenommen. Ist super anstrengend, aber auch einfach immer wieder super schön. Ich muss sagen, dadurch, dass sie die haben ja hinten den Entertainment-Bereich mit den Hallen 6, 7, 8, 9 und eine Halle war ja davon im letzten Jahr auch immer die Event-Halle. Das haben sie diesmal gestrichen und es sind jetzt alles Ausstellungshallen, also da, wo man auch Sachen ausprobieren konnte. Und trotz, dass auch wieder 30.000 Menschen mehr da waren als letztes Jahr, kam es mir nicht so vor.
Okay.
Ich fand es letztes Jahr etwas schlimmer. Also es war, ist natürlich wieder absolut brechend voll. Da braucht man sich nicht irgendwie ja in falschen Gedanken verwirren, dass es jetzt plötzlich alles geräumig war und jeder hatte 5 Quadratmeter Platz um sich rum. Nee, das war es natürlich nicht. Aber so in meiner Wahrnehmung war es letztes Jahr noch ein bisschen schlimmer. Und das liegt, glaube ich, daran, dass sie halt eben alle Entertainment-Hallen zugänglich gemacht haben und dass dort Ausstellungsfläche war und dass es halt sich ein bisschen verlaufen konnte, plus dass sie auch wieder den Bereich draußen hinter Halle 8 geöffnet haben, der ja letztes Jahr nicht frei war und im Jahr darauf durch einen Skandal begleitet war, aber das war jetzt auch frei zugänglich und das tat gut. Das tat gut, dass sich das gut verlaufen hat, sodass es in den Hallen jetzt nicht immer ein absolutes Gedränge war. Also das schon mal einen ganz großen Daumen hoch. Bitte mehr Fläche wird gebraucht. Aber ich verstehe zum Beispiel auch immer noch nicht, warum manche so sparen mit Spielstationen. Also zum Beispiel ein Silksong, da war so ein Run drauf. Und wenn dann beim Xbox-Stand 4 Stationen sind und, weiß ich nicht, 30.000 Volt spielen, dann wird das halt schon ein bisschen abenteuerlich. Das gleiche auch mit Metal Gear Solid. Ich meine, da hatten wir das Glück, dass Konami selbst einen Stand hatte und nochmal auch bei Xbox. Die waren aber ganz hin in der Ecke. Das war so ein bisschen der Geheimtipp, um es zu spielen, weil da hat es dann nur circa 1,5 Stunden gedauert, bis man rankam. Beim Konami-Stand so 3 bis 4,5 Stunden. Das ist dann schon ein bisschen heftig. Also da wünschte ich mir manchmal noch ein bisschen eher, dass man sich ja darauf einstellen würde, dass auch wirklich so viele Leute kommen und dann vielleicht sich ein bisschen mehr auf die Station fokussieren, statt vielleicht irgendeinen Schnickschnack, weil das gab es natürlich auch, gab ein paar Stände, wo kann man noch so ein paar Dinge so auch so ganz abseits der Games erledigen, so kleine Spielchen, was auch ganz nett ist, war aber nie so krass besucht war, wie die ganzen Anspielstationen selbst, was für mich immer noch ein gutes Zeichen ist, dass die Leute auch deswegen immer noch hingehen. Aber ja, aber unterm Strich war wieder schön, war wieder voll. Aber ich freue mich jetzt auch schon wieder total aufs nächste Jahr. Und es war nicht ganz so heiß wie letztes Jahr. Wir hatten, glaube ich, nur so den Mittwoch, der nochmal ganz gut warm war. Aber sonst war es relativ angenehm. Und Gamescom-Zeit ist eigentlich immer eine Zeit, wo dann auch gerne mal so an die 30 Grad die Temperaturen sind, wo man dann auch schon keine Lust mehr hat. Aber ja. dieses Jahr ging es tatsächlich.
Okay, ja, immerhin. Also sie haben ja auch ein bisschen im Vorfeld für Furore gesorgt, weil bestimmte Influencer keine Tickets bekommen haben. Ne, weil dann vielleicht nach außen ein bisschen so, ja, die haben nicht genug mit Gaming zu tun. Und dann das so vermitteln, so, ja, dass wirklich nur Leute, die mit Gaming zu tun haben, da jetzt, dass wir das ein bisschen runterdrängen, dass das keine, weil das ist ja einer der größten Kritikpunkte der modernen Gamescom, dass es eher zu so einer Influencer kommen wird, ne, und viele Leute gar nicht dahin gehen, weil sie irgendein Spiel sehen wollen, sondern sie gehen dahin, um eine bestimmte Persönlichkeit zu treffen und sich da ein Autogramm abzuholen. Haben sie jetzt versucht, ein bisschen einzudämmen. Also ich weiß, dass Montana Black zum Beispiel keine Zusage bekommen hat dieses Jahr. Aber der hat ja sowieso irgendwie eine Sperre bekommen, weil er ja dafür diesen Massenandrang gesorgt hat. Deswegen weiß ich nicht. Weiß noch irgendein anderer, so dieser Schradin, der hat wohl nicht genug mit Gaming zu tun. Dieser
aber der war auch da, tatsächlich.
Ja, dann hat er sich eins gekauft. Aber er hat auf jeden Fall, glaube ich, soweit ich das mitbekommen habe, kein Ticket bekommen.
Ja, doch, der war im Creator-Bereich.
Ja, dann haben sie es. Dann, weißt du, dann ist das wieder so ein, ja, wir sollen, ne, die kriegen kein Ticket und bla und bla. Und dann machen diese Creator auch ein Video, oh, ich habe kein Ticket für die Gamescom bekommen. Ja, und haben sie am Ende doch eins bekommen. Okay, dann nehme ich alles zurück.
Ja, wobei man muss ja sagen, so, also er macht ja sogar noch viel mehr Gaming als manche, die ich dort auch gesehen habe. Als
andere Leute, ja. Wie gesagt, wir haben das ja damals schon gesagt, auch im Fachbesucherbereich, wenn da Kinder rumrennen und weiß ich nicht was, wo ich dann jetzt erfahren habe, dass es eigentlich üblich ist, dass zum Beispiel auch, zum Beispiel für Schülerzeitungen, kannst du auch dann mit Presse und so, aber ja, ich gebe zu, dass es vielleicht schwierig ist zu managen, wer wo welches Ticket bekommt, aber hauptsächlich das Besucherkontingent, die haben jetzt bei der Presse ja schon runtergeschraubt. Ich weiß gar nicht, ob es dieses Jahr wieder so war mit diesen 3 Tickets pro Redaktion nur, wo das dann vor allem für größere Redaktionen ist das ja ein Problem. Die wollen doch mit einem Team auf die Gamescom und dürfen dann nur 3 Leute dahin schicken. Das ist ja immer so ein bisschen, das macht ja gar keinen Sinn. Aber
ja, also ich glaube, die Besuchertickets also
runterschrauben wäre vielleicht eine bessere
Idee. Die Großen waren auf jeden Fall da, die waren auch sichtbar mit mehreren da, weil du hast dann teilweise Leute, die halt nur Kamera machen und so. Ich denke mal, dass es da noch die ein oder anderen Ausnahmen gibt. Ich meine, ich denke mal, ja, deswegen. Vielleicht noch eine ganz kurze Anekdote zu den ganzen Creator-Kram. Ich hatte 2 Begegnungen. Eine war, da lief irgendein Dude, ich weiß nicht, wer das war, keine Ahnung, aber auch mit 10 Security-Leuten lief da irgendwie rum. Und ich lief gerade an einem Kind vorbei, weil er da so quer die einmal im Außenbereich gelaufen ist und mit seiner Mutter. Und dann fragt die Mutter das Kind, hat er dich angesehen? Und das Kind flennend, ja.
Ja.
Ja, da bin ich schon so, okay, ja. Also ich kann mich jetzt in meiner Kindheit nicht daran erinnern, dass ich so einen krassen Personenkult hatte. Also ich hatte auch Idole, so Schumi oder so. Also da wäre ich wahrscheinlich auch rumgesprungen wie ein Flummi. Aber dass ich dann so fixiert und dann anfange zu weinen, das weiß ich nicht. Ich glaube, das hat schon teilweise parasoziales Ausmaß, teilweise auch, weil wirklich Kindermassen den Leuten auch hinterhergerannt sind und sehr bedrängt haben auch. Also es war teilweise sehr unangenehm zu sehen. Also ich meine, klar, sie müssen sich auch ihrer Reichweite bewusst sein, aber wie die gerade die Kids dann auch drauf anspringen und wirklich ja fanatisch dahinterherrennen. Oh, also,
ja, wenn Eltern ihren Kindern einfach ein bisschen Verantwortungsbewusstsein beibringen würden, weißt du, und ein bisschen Respekt auch Menschen gegenüber, das wäre schon nicht verkehrt. Ne? Ich habe ja auch schon ein paar Sachen gesehen in den Streams, die passiert sind, ein paar Aufnahmen und so, und das, ja, das sind immer sehr, sehr cringe.
Ja, schon, ja. Tatsächlich, ja. Naja, aber
fokussieren wir uns mal auf die Spiele jetzt.
Richtig, auf den
Spielen. Darum geht's nämlich bei der Gamescom. Was hast du denn da so? Was ist denn deine Nummer 1? Komm, nehmen wir es doch einfach mal vorweg. Was war dein Spiel auf der Gamescom 2025?
Ich habe jetzt keinen Platz 1. Ich habe da so ein paar Sachen, wo ich sagen würde, die haben mich schon sehr begeistert. Ich würde mal mit einer Überraschung anfangen, weil ich wollte es einfach mal mitnehmen, weil ich mir nichts drunter vorstellen konnte und in den Trailern auch nie so wirklich erkannt habe, worum es darum geht. Und das war nämlich Pragmata von Capcom, weil ich habe in diesen Trailern halt immer nur gesehen, okay, irgendwie Sci-Fi und du schießt und das ist dieses komische Mädchen und den Rest verstehe ich nicht. Und jetzt hatte ich endlich mal die Möglichkeit, das anzuspielen und bin sehr begeistert. Ich bin sehr begeistert, weil es ist japanisch. Man hat so einen Third-Person-Shooter im Prinzip, weil man ist ja dieser Mann, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, im Weltraumanzug, in seinem sehr klobigen Weltraumanzug, der irgendwo gestrandet ist und das kleine Mädchen gabelt ihn mehr oder weniger auf und flickt ihn wieder zusammen. Und du spielst in der Third-Person-Ansicht und hast dann erstmal augenscheinlich einen Third-Person-Shooter mit ein paar Puzzle- und Platforming-Elementen. Aber der Kniff ist halt wirklich dieses Mädchen, was sich dann auf deine Schultern setzt und quasi Wunder bewirkt. Weil der Kniff an der Sache ist, du fügst den Gegnern quasi keinen Schaden zu. Also du kannst da drauf schießen, bringt aber so gut wie nichts. Das kannst du aber umgehen. Und zwar kann das Mädchen man kämpft gegen Roboter, man kann die hacken. Und dann öffnet sich auf der rechten Spielseite quasi wie so ein Quadrat, anfangs noch mit ganz wenigen weiteren Quadraten darin, später mit ganz vielen. Da sind dann verschiedene Felder und du musst dort so ein Mini-Puzzle lösen, während du einen Third-Person-Shooter spielst, um halt diesen Hack durchzuführen und dann kannst du auch wirklich Schaden zufügen. Es gibt dann auch verschiedene Felder, die vielleicht auch noch so den ein oder anderen Bonus ausüben oder die eine oder andere Fähigkeit, die das Ganze nochmal irgendwie begünstigt. Und das ist dann das Kampfsystem. Und du kannst diese Hacking-Funktion auch für verschiedene Puzzle oder sowas nutzen. Also das ist schon ein sehr zentrales Element. Aber ich habe das noch nie in Kombination mit so einem Third-Person-Shooter gesehen. Und es spielt sich auch ein bisschen weird, aber es funktioniert einfach sehr gut. Und es klingt vielleicht ein bisschen überfordernd, wenn du ein Puzzle löst und gleichzeitig auf irgendwelche Roboter schießt und dann auch ausweichen musst. Aber es ist nie so hektisch, dass es dich überfordert oder dass es irgendwie zu viel wird. Also die haben ja ein sehr, sehr gutes Zwischenmaß gefunden, wie das Ganze funktioniert. Und das hat mich sehr angefixt. Und es hat mir geholfen, zu verstehen, was dieses Spiel ist. Und ich freue mich drauf. Also es kommt, glaube ich, nächstes Jahr. Aber ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Das hat mich sehr angefixt.
Ich hätte nicht gedacht, dass das was taugt, weil ich erinnere, du hast nämlich das hast du in den Gruppenchat geschrieben irgendwie so, das war gerade eine Überraschung und ich wusste nicht, welches Spiel du meinst, wenn ich google und ich hab's sofort erkannt, weil dieses Mädchen und dann, das wurde in irgendeiner Präsentation, wo wir, glaube ich, sogar zusammensaßen und das uns angeguckt haben und so, was ist das denn für ein Schal, das sieht aber komisch aus, das ist ja ein merkwürdiges Spiel und irgendwie sehen auch die Haare, ne, ist, ich glaube, nur Double A, ist jetzt kein Triple A-Titel, ne. Die Haare von den Mädchen irgendwie komisch aus und es sah irgendwie merkwürdig, nach so einem Nischentitel aus, aber als ob wir in all den Jahren in der Games-Branche nicht gelernt hätten, dass genau solche Spiele vielleicht, ne, die nischigen Spiele dann doch die besten sind.
Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht für alle Leute da draußen was ist, weil es ist natürlich schon ein sehr, sehr andersartiges Konzept, aber ich finde ein sehr erfrischendes, weil so Third-Person-Shooter, haben wir, glaube ich, alle schon zu Genüge irgendwie auch gespielt und wenn das dann auch wieder augenscheinlich 0815 Sci-Fi-Setting ist, ist eigentlich grundsätzlich nichts, womit man mich jetzt wirklich noch aus der Ecke holt, aber dieser Gameplay-Kniff, der macht's interessant. Und deswegen bin ich da sehr gespannt drauf, wenn es dann nächstes Jahr hoffentlich, vielleicht auch. Obwohl es wirkte schon sehr, sehr, sehr polished, muss ich sagen. Es ruckelte auch nicht. Ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass es nächstes Jahr erscheinen wird. Das war auf jeden Fall eine positive Überraschung. Ich habe auch noch ein anderes Highlight, das ist deutlich kleiner, aber ich war auch sehr begeistert und schwer vom Controller zu trennen, nämlich Super Meat Boy 3D. Das hat mich auch nicht loslassen wollen, weil es ist halt Super Meat Boy und halt einfach in 3D. Und da kann man natürlich sehr berechtigt, finde ich, die Angst haben, spielt sich das genauso, kriegst du dieses Gefühl wieder und absolut. Also du hast sofort einfach das Gefühl, ja, so muss das sein, also nicht anders. Wenn man sich das irgendwie vorgestellt hat, so ist es richtig, wie es sich anfühlt. Mhm. Weil es ist super präzise, es ist sehr flott, es ist super schwierig, aber auch sehr humorvoll natürlich wieder. Aber es triggert sofort wieder, dass wenn du irgendwo scheiterst, okay, nochmal der Run. Und du lernst, du probierst aus und es fühlt sich nie frustrierend an, auch wenn du 70 Mal hintereinander stirbst, weil du weißt, die Steuerung ist so präzise, es ist so, das Handling ist so knackig, das liegt nicht am Spiel, das liegt an dir, weil du irgendwas wieder nicht, weil du irgendwas noch nicht richtig herausgefunden hast, wie du vielleicht etwas angehen musst. Und das fühlt sich dann doch irgendwie auch ganz, ganz gut an. Und das lösen sie auch mit der 3D-Ansicht ganz gut, weil du hast immer eine sehr eindeutige Silhouette, würde ich sagen, auch direkt unterm Super Meat Boy, die sehr, sehr genau auch anzeigt, wo du gerade bist. Wenn du jetzt in der Luft bist, weil du springst natürlich auch sehr, sehr, sehr viel. Und die ist zum Glück akkurat. Und ich finde auch generell das ganze Sprungverhalten ist so präzise, so genau. Es fühlt sich einfach sehr richtig an. Und deswegen wollte ich dann halt Run um Run machen, weil da gibt es auch in der Demo, die man spielen konnte, schon ein paar sehr, sehr heftige Level. Und der Kniff ist auch natürlich wieder, dass wenn du es dann geschafft hast und beispielsweise schon 20 Mal davor gestorben bist, dann wird dir halt nochmal gezeigt, wie du diesen Run schaffst, also quasi die Wiederholung plus die 20 Silhouetten von den 20 vorigen Runs, wo du halt immer gestorben bist. Und das ist dann schon sehr lustig zu sehen, wo man dann so landet. Davon gibt es maximal 100. Das heißt, wenn man öfter als 100 Mal stirbt, sieht man halt trotzdem immer nur maximal 100 Silhouetten, wenn du da das irgendwann geschafft haben solltest. Und es regt natürlich auch an, das nochmal zu spielen, weil Highscore-Jagd. Ne? Du hast dann natürlich halt für das Stage immer noch ein bisschen so dieses Zeitding im Hinterkopf und manchmal willst du es dann vielleicht in einer gewissen Zeit schaffen und vielleicht gibt es auch die anderen oder ein oder anderen Erfolge, die das so ein bisschen mehr triggern, aber es macht super viel Spaß. Super.
Aber es wäre ein gutes Zeichen für so ein Spiel, dass das selbst bei einer Messedemo dich irgendwie so dranhängt, so echt noch ein Versuch, ey, die Demo ist Ende. Ja, okay.
Du hattest ein Zeitlimit tatsächlich von 10 Minuten. Das war bei Head Up Games auch ein ganz normaler Pressetermin. Die haben da eben halt ihre Spiele vorgestellt, aber alle Pressevertreter hatten eigentlich nur Interesse an Super Meat Boy. Und das war, ich glaube, das war am Donnerstag oder Freitag schon und meinten die, dafür sind eigentlich alle hier. Aber kann ich nur empfehlen. Also das wird echt gut. Ich war skeptisch bei der Ankündigung, aber das macht super viel Spaß.
Das klingt sehr gut. Wo du gerade bei Terminen, ne, das ist ja immer so ein bisschen Story, wenn wir Termine haben und so, da passieren ja so die wildesten Sachen. Hast du da irgendeine Story parat, was Kurioses, was fast geschehen ist während eines Pressetermins? Oder lief alles reibungslos dieses Jahr? Das kannst du mir nicht erzählen.
Lief alles reibungslos. Ich hatte, bei THQ, da waren zwei Sachen. Und zwar einmal bei SpongeBob, beim neuen SpongeBob-Spiel, Titans of the Tides, irgendwie so. Da haben die Entwickler erstmal so ein bisschen gezeigt, hey, so, ne, das ist jetzt unser neues Spiel, du kannst also wirklich instant zwischen SpongeBob und Patrick hin und her switchen. Und haben so ein bisschen auch erklärt, worum es inhaltlich geht, dass sie sich der Spielerbase bewusst sind, also dass es für Kids ist, aber durchaus auch echt für Jump'n'Run-Veteranen, die schon durchaus Ü30 sind, aber einfach gerne SpongeBob und Jump'n'Runs und Platforming lieben und da einen Spagat versucht haben, dann habe ich irgendwann auch den Controller in der Hand gedrückt bekommen und habe dann so gespielt und die beiden haben sich halt zu mir gerichtet und haben so erzählt und ich habe das so alles mitgenommen und irgendwann dreht sich einer um und sagt so, der Bereich, da solltest du eigentlich noch gar nicht hin dürfen.
Oh, okay. Sehr gut. Die exklusiven Einblicke ins Spiel für Nutgames rangeholt. Sehr gut, sehr gut.
Ja, aber es war jetzt tatsächlich gar nicht so, dass da irgendwas Besonderes war, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht zu irgendeinem Ort oder irgendeinem Gegner oder irgendeiner Stelle hinführt, die vielleicht jetzt noch nicht gezeigt werden sollte. Aber ich konnte das jetzt leider noch nicht sehen. Da wurde ich schon frühzeitig ertappt.
Ach man, jetzt ist immer mehr abgelenkt. So, ja, ich spiele, ich stell Fragen, bla, bla, bla. Und währenddessen spielst du das ganze Spiel durch. sehr gut.
Das war eine der kurioseren Sachen. Und das zweite war beim Gothic Remake. Weil da war dann halt nicht so klassisch halt, dass einfach die Demo durchgegangen sind, sondern das war dann eher so, ja, was willst du denn sehen? Ich so, ja, ich will mal das neue Lager sehen. So, ja, okay, dann gehen wir ins neue Lager, ne, und dann so ein bisschen da rumgelaufen alles. Und dann irgendwann so, ich weiß gar nicht mehr, wo das genau war. Und dann hieß es, ja, komm, wir gucken uns mal ein bisschen mehr an, wir gehen mal in God-Mode. Und der God-Mode ist quasi, dass der namenlose Held dann quasi wie so Superman ist, also der liegt dann quasi so und er ist dann einfach mal so durch alle möglichen Objekte durch und durch über die Welt geflogen und da konnte man natürlich auch dann einiges sehen, das sah sehr, sehr kurios aus. Das war auch eine etwas andere Präsentation. Ich glaube, das war jetzt nicht so jedes Mal, weil da war ich jetzt auch mit anderen und der andere hatte zum Beispiel gar keine Ahnung von Gothic, haben den auch gemerkt und dann war es eher so ein Dialog mit mir und denen, wenn man so ein bisschen Gothic-affin ist. Also ich bin bei weitem nicht so wie du, das würde ich mir gar nicht zusprechen wollen, aber war dann doch sehr schön im God-Mode als namenloser Held schon mal durch die Welt tatsächlich von Gothic zu fliegen.
Krass, ich wusste gar nicht, dass die da alles. Ich dachte auch, weil die Demo, die halt öffentlich spielbar war da auf der Messe, war halt, wie gesagt, so ein, ich weiß gar nicht, wo da irgendwie die Grenzen da sind oder ob du wirklich durch die ganze Kolonie rennen könntest. Aber du hast halt da diese eine Mission, die du machen kannst und hauptsächlich, dass es ja ums Ausprobieren der Fähigkeiten geht. Deswegen.
Ja, so, das hat man
schon zur neuen Lage.
Ja, das hat man ganz am Anfang kurz gezeigt, da meinten die so, ja, das ist ja, ne, wir können uns mal irgendwo hin teleportieren, mal ein paar Sachen angucken, so,
ja, mach. Ja, gut, okay, ja. Hätte ich auch Hund gemacht, ja.
Ja, nee, das war dann schon ganz interessant. Also generell, ich werde immer noch nicht mit dem Artstyle warm, also da, ich glaube, da werden wir auch keine absoluten Freunde mehr, aber ich finde auch so, wenn man mit den Leuten einfach spricht, was sie für eine Vision haben und wie sie auch mit dem Mindset also des Gothic-Seins an die ganze Geschichte rangehen, finde ich, dass das schon echt in guten Händen ist, weil die wissen um die ganzen Meinungen, um die ganze Wichtigkeit von Gothic. Es ging auch sehr viel um die deutsche Synchro, über die wir gesprochen haben, weil die natürlich wissen, hey, das ist so ein deutsches Kulturgut, so die deutsche Sprachausgabe beziehungsweise ne, der deutsche Text in diesem Spiel, dass es so seinen eigenen Stil hat. Und der ist auch größtenteils auch genauso wieder drin. Klar, die neuen Bereiche wurden natürlich neu geschrieben, aber da ist zum Glück jemand dabei vom alten Team, der genau diesen Stil auch wieder transportieren wollte. Aber der hat sich auch nochmal alle Texte vom Original angeguckt, aber hat dann von sich aus gesagt, boah, das zieht heute nicht mehr, das fühle ich nicht mehr und hat es dann an der einen oder anderen Stelle ein bisschen umgeschrieben. Aber größtenteils kann man sich da schon auf klassische Texte freuen. Ja. Und,
Ich bin gespannt, vor allem, weil die Stimme des namenlosen Helden Christian Wewerka ist mit dabei. Man hat es in der Demo gehört und das ist schon so, Oh, das ist fast mit die wichtigste Stimme im ganzen Spiel. Ich meine, das ist der Protagonist, du hörst den andauernd reden. Die Stimme ist sehr prägnant, der Mann ist, ich hab's jetzt gerade hier, der ist 64 Jahre mittlerweile. Und deswegen klingt die Stimme natürlich ein bisschen anders, aber ich hab's sofort erkannt, als ich das erste Gameplay von der Demo gesehen habe. Und der sagt ja nur drei, ich bin der namenlose Held und ich hab dir nichts zu melden. So irgendwie, ne? Und sofort erkannt und das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Die Stimme von Diego passt perfekt, macht einen sehr guten Job. Deswegen in dem Bezug habe ich gar keine Bedenken. Ich bin eher so ein, weil ich das jetzt von sehr vielen Erfahrungsberichten von der Gamescom, auch von der diesjährigen Demo wieder kriege, ist, dass das Kampfsystem immer noch sehr fragwürdig ist. Wo es ja schon beim letzten Jahr bei der Demo hieß, ja, da wird dran gearbeitet und es ist sehr schwerfällig. Viele Schläge fühlen sich so an, als würden sie den Gegner gar nicht treffen, obwohl es auf dem Bild so aussah, als hätte das Schwert getroffen. Ne? Das Trefferfeedback ist auch nicht so geil. Die Geräuschkulisse bei den Kämpfen fühlt sich nicht, also Treffer klingen nicht so, als hättest du getroffen. Und das Ganze wirkte sehr schwammig. Und da hieß es, ja, da wird dran. Und jetzt haben wir halt ein Jahr später eine etwas andere Demo, die bestimmt auf dem aktuelleren Stand ist. Und das ist immer noch nicht optimal. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Es soll ja nächstes Jahr rauskommen. Ich hoffe, dass wirklich das. Sie nehmen ja, wie du schon gesagt hast, das Feedback von der Community auf und werden es auch dieses Jahr von der Gamescom wieder aufnehmen. Ich hoffe, dass das die Priorität, der Fokus wird in der restlichen Entwicklungszeit, weil das, das wirkt noch nicht so rund alles.
Ja, würde ich aber unterschreiben, dass das so ein Punkt ist, der mich auch noch so ein bisschen, ja. Noch so ein bisschen in der wirklichen Freude hemmt, weil ich, wie du schon sagst, so von den Hitboxen, das wirkt noch ein bisschen unsauber alles. Ne? Also schwerfällig ist eigentlich schon ein ganz, ganz, ganz gutes Wort. Also ich meine, Gothic hat hier und da einfach so eine gewisse Clunkiness und das finde ich auch gut, wenn man das ein Stück weit beibehält, aber ich finde bei den Kämpfen, dass das...
Clunkiness und Schwerfälligkeit sind aber zwei unterschiedliche Sachen, weil das Kampfsystem Gothic war ja trotzdem schnell und zackig. Und die Befehlseingabe war sehr on point. Ja. Und das ist, habe ich bei der Demo letztes Jahr, die ich ja auch gespielt habe, dann selbst nicht gefühlt und jetzt das hat sich auch nicht verbessert. Und was ich sagen muss ist, und das finde ich einen guten Punkt, jetzt könnte es gleich eventuell in der Aufnahme lauter werden, weil gerade ein Krankenwagen hier vorbeifährt. Aber bitte lass mich nicht den Punkt verlieren. Ich wollte was ganz Wichtiges sagen.
Clunkiness, Schwerfälligkeit.
Ja, Schwerfälligkeit, genau. Was ich gesehen habe, gerade, ich habe vorhin noch ein paar Erfahrungsvideos von Leuten mir angeschaut und einer hat erzählt, dass er ein bisschen die Bedenken hat, weil es ja natürlich so ist, dass wenn du ins Spiel neu reinkommst, willst du ja erstmal der Klopp draufklopper sein. Das heißt, du nimmst Schwerter und weiß ich nicht was und kloppst auf die Gegner. Und wenn sich das nicht geil anfühlt, dann legen viele Leute vielleicht das Spiel direkt wieder weg und kommen gar nicht dazu, irgendwie den Weg des Magiers mal auszuprobieren, der wirklich gut ist, weil die Magie sah gut aus und die spielt sich wohl auch richtig geil. Die Zauber haben geile neue Effekte. Der Eisblock macht jetzt so einen Kegel vor sich. Du kannst Gegner jetzt einfrieren neuerdings. Der Feuerregen wurde gezeigt, sieht wieder episch aus und bis du dahin kommst, musst du aber erstmal so ein bisschen mit Schwertern auch rumfuchteln. Und wenn sich das nicht gut anfühlt, ja, dann stimme ich zu. Dann könnten viele Neulinge schnell abgeschreckt sein und sagen, ja, das spielt sich nicht so geil und das Spiel nach ein paar Stunden weglegen. Und das wäre sehr traurig, sehr schade. Deswegen, ja. Hoffe ich, dass da dran gewerkelt wird, ja.
Ich auch. Aber ich habe eigentlich schon ganz gutes Gefühl, dass es da in ganz guten Händen ist. Ja. Ich hoffe nur, dass sie sich auch wirklich bewusst sind, dass das gerade noch wirklich ein Problem ist und dass man da Hand anlegen muss. Aber es ist ja noch Zeit, da auf jeden Fall.
Alles in allem freue ich mich einfach darauf, die Minenkolonie in neuem Look zu erkunden. So, das wird so mein Highlight. Und mein Gott, wenn es mies wird, spielerisch, ich habe immer noch das Original. Ich bin jetzt nicht so einer, der sagt, das macht Gothic kaputt. Hä, was? Nein, macht's nicht. Das Gothic, was ich kenne, ist ja immer noch da. Das finde ich immer bei so, auch wenn ein Film rauskommt, so ein Remake oder so, das beschmutzt das Franchise oder beschmutzt die alten Filme. Was? Nein, die sind immer noch da, die kann ich mir immer noch angucken. Und dann ignoriere ich einfach das Remake, wenn es nicht gut ist. So, deswegen, den Punkt habe ich nie verstanden. Naja.
Ja, ja.
Kleiner Ausfall an dieser Stelle. Ja, gut, aber weiter von dir. Du warst da, du musst mehr berichten. Falls du überhaupt irgendwas hast.
Ja, ich habe viel zu viel, aber ich versuche es mal ein bisschen.
Ja, wir können leider nicht alles, aber wie gesagt, dazu könnt ihr dann später auf unsere Seite gehen. Da werden alle Spiele, die Christian gespielt hat und auch der Tobias, dann als Artikel nochmal auf der Seite. Aber hier so ein kleiner Vorgeschmack, was deine Highlights waren, hast du jetzt schon noch. Wenn dir jetzt noch ein, zwei Spiele einfallen, natürlich, dann.
Ja, ich würde mal so ein ganz kleines Horrorsegment einbauen, weil ich habe auch einiges an so Horrorspielen mitgenommen.
Okay, dann lege ich mich mal kurz schlafen.
Genau, du kannst kurz aufs Klo oder was du sonst
musst. Ja.
Angefangen mit, was vielleicht gerade so ein bisschen zusammenpasst, nehme ich jetzt erstmal Resident Evil Requiem. Das konnte ich schon am Dienstag tatsächlich spielen und es gab eine Demo, die ich glaube auch im Entertainment-Bereich dann spielbar war und versetzt uns in die Haut von, ich glaube, Grace hieß sie, die in einem Raum einer, ich glaube, Klinik aufwacht. Das hatte eher so vielleicht auch Psychiatrie und sehr geschwächt ist und dann schnell aber auf eine Kreatur stößt, die selbst im Resident Evil Kosmos schon zu den
Krassen gehört. Oh, das habe ich gesehen, ja. Ich habe Gameplay-Videos davon gesehen, wie das live gespielt wurde auf der Messe. Oh, das war schon. Da lief es mir schon eiskalt den Rücken runter, ja.
Ja, es war schon heftig. Bei mir ging es jetzt eher so darum, und ich glaube, das war auch so ein bisschen der Sinn dieser Demo, einfach ein Gefühl zu vermitteln, in welche Richtung Resident Evil gehen soll, weil das weiß man ja nie immer so ganz genau. Aber ich finde, sie gehen da schon sehr klassischen Survival-Horror-Weg. Klar, so du hattest dann auch ein bisschen mehr Action in Form von, dass du halt vor dieser Kreatur flüchten musst. Aber es gab in dem Sinne jetzt kein Kampfsystem, was man jetzt irgendwie schon erfahren konnte, weil du warst halt auf der Flucht, du warst geschwächt. So scheint noch vielleicht eine frühe Phase des Spiels zu sein oder eine spätere, wo du irgendwie dein Equipment verlierst. Das weiß man nicht. Aber es war auch ein bisschen Puzzle-Elemente drin. Es war sehr viel auch atmosphärisch, was du aus dieser Welt so mitnimmst. Viele dunkle Korridore, die dann schon sehr, sehr düster und furchteinflößend auf jeden Fall wirken. Also die Richtung gefällt mir auf jeden Fall und das ist für mich erstmal ein sehr wichtiges Signal, auch dass sie so diese alten Rätselstrukturen der Klassiker beibehalten und halt, dass sie auch die Möglichkeit haben oder bereitstellen, dass du es Third Person, aber wahlweise auch First Person spielen kannst, das ist völlig frei, wer das halt bevorzugt, ist halt nochmal eine ganz andere Experience, ne, ob man es so ein bisschen immersiver haben will oder eher so ein bisschen mehr oldschooliger. War eine sehr positive Erfahrung, deswegen freue ich mich dann auch schon im Februar drauf. Ich habe aber noch ein kleines Resident Evil, wenn man so will, spielen dürfen, nämlich Ground Zero. Das ist auch ein kleines Indie-Game von 8 Leuten und das ist so eine Hommage an die ganz alten Resident Evil oder beziehungsweise Silent Hill Teile und ist auch mit so statischen Kameras und den Look kannst du auch so einstellen, dass es wie so alte PS1-Ära aussieht. Du kannst es auch ein bisschen schärfer stellen, sieht es schon auch ganz relativ modern aus. Aber da kannst du wirklich sagen, hey, wie pixelig soll es sein? Wie sehr soll es diese Polygon-Proportionen haben? Das ist schon sehr, sehr cool. Aber es ist wirklich durch und durch eins dieser Spiele, sehr Puzzle-fokussiert, sehr auf Erkundung fokussiert, natürlich auch Kampfsystem, aber wirklich sehr im Stile dieser alten Resident Evil und Silent Hill-Teile mit wenigen Änderungen, die es dann aber doch sehr besonders macht, zum Beispiel, dass du dich nur in-game heilen kannst und nicht den Koffer aufmachst und dann fernab des Kampfes, sondern es passiert alles in-game, dass du dir dann quasi so eine Ampulle reinrammst oder dass das Speichern auch immer mit einem Puzzle verbunden ist, dass du nicht speichern kannst, bevor du nicht auch ein Rätsel gelöst hast, beziehungsweise musst dann so die Speicherpunkte eben da einmalig freischalten dadurch. Das ist auch noch ein ganz cooler Kniff. Aber das hat mir sehr gut gefallen. Das sind wirklich absolute Fans dieser Spiele. Und das merkt man einfach sehr viel Herzblut darin und wollten halt so ein Spiel machen. Beziehungsweise der O-Ton war, wir wollen eins dieser Spiele machen, wie Capcom es damals gemacht hat. Und da freue ich mich sehr drauf, weil ich das sehr, sehr mag. Und ja, das dritte Horrorspiel, was ich noch in den Raum werfen würde, wäre Directive 8020. Das ist ein Spiel der Dark Picture-Reihe. Spielt allerdings diesmal im Weltraum und ich bin eigentlich gar kein Fan der Dark Picture-Reihe, weil ich finde die sehr trashig. Ich fand die nie gruselig, aber ich fand es immer sehr lustig, weil alles so ein bisschen weiß ich nicht. So ein bisschen.
Ja, Baby. Zu sehr auf Stockfaktor auch, ne? Ich habe gehört, dass da halt so Jumpscares vor allem der Haupthorror-Bestandteil dieser Spiele sind.
Oh, ich finde noch nicht mal. Also ich finde, da gibt es viel mehr Spiele, die das mehr machen und auch viel, viel besser können. Es war, weiß ich nicht, also die Spiele haben sehr viel den großen Horror schon irgendwie vorweggenommen und den irgendwie auch immer sehr unbeholfen inszeniert. Also es war wie so ein spielbarer B-Movie irgendwie, wie diese Filme, die in der Videothek immer so ein bisschen vor sich hingeeiert haben, indem man sich nur betrunken anschauen konnte. Aber ich muss sagen, Directive 8020, das hat mir relativ gut gefallen. Also das war stellenweise doch sehr, sehr atmosphärisch, muss ich sagen, dass sie da wirklich dann auch mal damit gespielt haben, Musik komplett wegzulassen, eine sehr beengte Situation dargestellt haben, auch sehr, sehr knappes Licht nur. Und was sie jetzt auch machen, ist so ein bisschen mehr Spielerisches auch einbauen. Also dass man dann auch so eine Stealth-Sequenz hatte, die du aber nicht spielen musst. Also wenn du wirklich diesen interaktiven Film haben willst, kannst du das auch einstellen. Aber für die, die ein bisschen mehr Gameplay haben wollen, haben sie da jetzt auch die ein oder andere Stelle, die dann etwas interaktiver ist. Und das hat mir gut gefallen. Es wirkte auch nicht so trashig. Ich meine, das war jetzt natürlich nur ein kleiner Ausschnitt des Ganzen, kann sich natürlich noch ins Gegenteil schwingen, aber als Nicht-Dark-Picture-Fan muss ich sagen, das fand ich durchaus interessant.
Hört.
Und
warst du bei Silent Hill, wenn du schon im Horrorsegment, oder warst du da, ist das das einzige Horrorspiel, was du nicht mitgenommen hast?
Das habe ich nicht mitgenommen, also im öffentlichen Bereich gab es das ja auch, aber da gab es nur eine Kinopräsentation. Und ich habe mir auch sagen lassen, dass die gar nicht so super toll viel zeigt, also spielerisch. Deswegen, ich bin da sehr skeptisch, weil gerade auch so auf der Opening Night Live, was dann gezeigt wird, sind halt sehr viele Kampfsequenzen und das ist auch so wieder so ein bisschen, teils clunky wirkt und irgendwie, das ist halt nicht irgendwie so Silent Hill, weil Silent Hill ist vor allem auch die Geschichte, die Atmosphäre, das Rätseln und ursprünglich war das Kämpfen gar nicht so im Fokus bei diesen Spielen. Aber man sieht halt nichts anderes in Silent Hill F. Das lässt mich so ein bisschen ich werde es trotzdem spielen, aber ich habe so meine Bedenken tatsächlich. Aber ich habe es jetzt leider nicht spielen können.
Das ist fair.
Ich würde noch ganz wenige Spiele einwerfen, die ich noch gespielt habe.
Na ja, klar. Oder
nicht noch,
ich habe Zeit. Du musst auf mich gar keine Rücksicht
nehmen. Ja, ich habe tatsächlich gar nicht mehr so viel Zeit. Deswegen wollte ich mir ein bisschen sputen. Ich war noch bei Nintendo mit Tobias und wir haben zuerst Metroid Prime 4 Beyond gespielt. Und das ist ein Metroid Prime. Also im Prinzip kann man das auf das herunterbrechen. Es ist sehr nicht mutig, weil es ist genau das, wenn du jetzt in eine bei ChatGPT eingeben würdest, wie würde ein Nachfolger aussehen? Ja, genau so. Aber das ist auch irgendwie gut, weil es keine Enttäuschung ist. Und das kann man ja bei einem Titel, der auch schon mal überworfen wurde und eigentlich schon ewig in Entwicklung ist, ja durchaus auch mal denken. Aber das große Highlight des Spiels ist eigentlich, finde ich, gar nicht so unbedingt das, was inhaltlich drin ist, weil das ist sehr konsequent weitergeführt, sondern wie du spielst, weil du spielst das halt, also du kannst es so spielen, musst du natürlich nicht, aber du kannst es mit der Maussteuerung der Switch 2 spielen, also natürlich wurde nur die Switch 2 Version gezeigt, von der Switch 1 Version war weit und breit nicht zu sehen, aber das hat sehr gut funktioniert, also das war sehr intuitiv, das hat Spaß gemacht, das hat sich auch sehr natürlich angefühlt und auch sehr präzise, also es war jetzt nicht so wie damals mit der Wii-Mode, wo es dann, streng genommen schon sehr unpräzise war und auch sehr vereinfacht dann, das Gefühl hatte ich hier nie, du hast immer so einen minimalen Delay. Aber beim Spiel wie Metroid Prime fällt das tatsächlich nicht auf. Wäre es jetzt so ein schnellerer Shooter wie ein Call of Duty, das, boah, weiß ich nicht, wie es dann ist. Aber hier stört es wirklich null. Es fühlt sich einfach sehr, sehr, ja, darauf zugeschnitten an. Und das fühlt sich gut an. Und ich glaube, mit dem Hintergrund ist es dann doch schon eine sehr frische Erfahrung, dann auch Metroid Prime 4 spielen zu können, auf die ich mich auch sehr freue. Also das, was man spielen konnte, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, aber ist sehr klassisch. Also kann natürlich auch sein, dass es jetzt extra für die Demo so, oder für die Gamescom so zugeschnitten war, dass man mal alles hat, ne? Also, dass man ja dann auch zum Morphball wird und ein bisschen rumkullert und hier mal was aktiviert und dann ja. Am Ende noch einen Boss bezwingt, hier mal dann die Türen mit so einem kleinen Puzzle aufmacht und so. Kann sein, dass noch viel mehr drin steckt. Aber das konnte man jetzt noch nicht sehen. Das, was man sehen konnte, war sehr klassisch. Ja. Also da erstmal einen Daumen nach oben. Wo ich meinen Daumen eher zur Seite neigen muss, war Kirby Air Riders. Weil das war jetzt ein Spiel, was mich nicht so ganz überzeugen konnte, ehrlich gesagt. Weil, das hat ja ein bisschen mehr Gründe, ich finde, dass sich die Figuren und die, ja, ich weiß jetzt nicht, ob man Karts oder Vehikel sagen muss, sich so ein bisschen schwammig steuern. Also es hat sich jetzt nicht so richtig knackig angefühlt. Also ich hatte jetzt nie so das Gefühl, dass ich da jetzt immer so super präzise mit dem Ding umherfahren kann. Und was mich auch ein bisschen verwirrt hat, also nicht nur mich, auch umstehende Leute, dass du ja erstmal so beginnst, dass du quasi auf einer sehr großen Map bist mit vielen anderen. Also es war so eine Multiplayer-Session. Und du hast das Ziel, in 5 Minuten einfach so viele Gadgets bzw. Items einzusammeln, wie nur möglich. Und ich wusste dann teilweise gar nicht, was ich einsammle, weil das ist alles sehr, sehr viel. Es passiert sehr, sehr viel auf dem Bildschirm. Es ist sehr viel Chaos, was ja erstmal auch ganz cool ist. Aber ich hatte manchmal so gar nicht richtig das Gefühl, was ich hier eigentlich gerade einsammle, weil es einfach so erschlagend ist und irgendwie so der ganze Rest dadurch so ein bisschen ausgeblendet wird, finde ich. Also von der Map, von dem, was die anderen machen, weil du musst wirklich so viel einsammeln wie möglich und das fokussiert sich sehr darauf. Und als das dann abgeschlossen war, hattest du die Auswahl zwischen 4 verschiedenen Modi. Wir durften oder sollten halt irgendwie immer nur den Arena-Modus spielen, dass du quasi in einer ja sehr leeren Arena bist und dort auch wieder ganz viele Gadgets runterfallen. Da hat man es aber ein bisschen mehr gemerkt, was die dann machen, also dass du, weiß ich, dass du dann irgendwie so diesen Kirby-Stachel-Dings da, ich weiß gar nicht, wie die heißen da, abwerfen kannst und der dann Schaden zufügt bei den anderen. Dein Vehikel kann auch Schaden nehmen und dann waren da auch zum Beispiel ein paar Sachen, die das wieder, die Energie aufgestockt haben oder dass du einen Boost kriegst oder so und wer dann eben die meisten Kills hatte, hat gewonnen. War alles okay, aber es hat mich nicht wirklich begeistert. Und es liegt vor allem halt daran, dass ich die Steuerung nicht so super präzise finde. Und es liegt halt auch daran, weil die Steuerung oder das Steuerungskonzept sehr eindimensional ist, weil du machst halt fast alles immer mit der gleichen Taste, weil du driftest zum Beispiel mit B und saugst Dinge mit B ein und spuck sie mit B auch wieder aus. Und das finde ich dann ist ein bisschen viel alles für eine Taste. Und ich weiß auch nicht, warum das so gemacht wurde. Das fände ich viel, viel besser, wenn man das ein bisschen kombinieren könnte. Deswegen war so eine Semi-Erfahrung. Ich habe jetzt auch nicht so viel erwartet, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt viele Berichte gelesen, in denen das sehr positiv alles aufgenommen wird. Und dann ist das auch alles fein. Also freut mich natürlich, wenn Leute da mehr Spaß mit haben. Wobei ich mich auch manchmal wundere, dass es selten kritische Vorschauberichte gibt und irgendwie immer alle toll, alles toll finden.
Ja.
aber ja, mein Eindruck war jetzt eher so, man muss halt dazu sagen, ich habe jetzt auch den größten Teil des Spiels überhaupt nicht gesehen. Also was es für Modi hat und so. Und vielleicht passt dieses Konzept irgendwo auch besser in irgendeinen Modus als jetzt das, was ich dann letztendlich spielen konnte. Also deswegen bin ich jetzt nicht komplett abgeneigt und bin trotzdem sehr gespannt, aber ich bin absolut nicht gehypt und sehe das so ein bisschen nüchterner.
Nö, dude. Ja, irgendwie war das ja sowieso ein Spiel, mit dem irgendwie keiner richtig gerechnet hat, ne? Und deswegen Oh, wenn das am Ende nicht so gut wird, ich weiß, es klingt gemein, aber ich frage mich, ob das dann wirklich so ein Verlust ist.
Ja, es wäre schon schön gewesen, dann ein gutes zu haben, aber ja, ich glaube, das ist etwas, was man nicht unbedingt auf dem Schirm haben konnte, dass es überhaupt kommt, insofern.
Ja, das stimmt schon, ja.
Ich würde vielleicht noch ein, ja doch, ich schmeiß noch ein letztes Spiel in den Raum. Oder ich mach's kurz und mach noch zwei, damit wir noch zwei reinbringen können.
Ja,
und
ja,
zwar war ich auch sehr begeistert von Ninja Gaiden 4. Da könnte man ja denken, okay, Platinum Games, das spielt sich vielleicht eher wie Platinum Games, aber es ist sehr Ninja Gaiden. Es ist sehr Ninja Gaiden, es ist sehr schnell, es ist sehr fetzig, es ist unglaublich cooler Soundtrack, der einen wirklich so um die Ohren ballert. Es ist sehr präzise, sehr, sehr knackig gespielt, was mir sehr, sehr gut gefällt und was auch nötig ist für so eine Art von Spiel. Du hast auch wieder sehr coole Platforming-Passagen und in der Demo bin ich eigentlich auch sehr gut vorangekommen. Also die Gegner waren jetzt nie so ein ganz großes Problem. War jetzt auch, glaube ich, eher da, um die ganzen Fähigkeiten auch auszutesten, weil du hast halt dann eher dieses Sci-Fi-Szenario. Im Hauptspiel wechselt das ja noch dann mit der Vergangenheit. Aber der Endboss, meine Güte. Ich dachte, jetzt bin ich wirklich so schlecht, aber da habe ich gemerkt, dass die um mich herum, die Leute, auch alle am verrecken sind.
Ja, weil gut, okay.
Der hat's in sich, meine Güte. Ist dann auch mit einer gewissen Spielmechanik am Ende knackbar gewesen. Mit der musste man aber erstmal auch so ein bisschen warm werden. Aber wenn man das so ein bisschen für sich begriffen hat, hat's sehr viel Spaß gemacht. Also das ist ein Action-Titel, auf den ich mich sehr, 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 sehr freue. Und es freut mich vor allem, dass dann so eine alte Marke auch sehr mit einem sehr, sehr guten Spiel wieder aufersteht, auf das ich mich dann auch freuen kann. Und ja, das war eine sehr, sehr positive Erfahrung auf jeden Fall. Und die zweite positive Erfahrung, die ich nicht selber spielen konnte, aber die mich sehr begeistert hat, ist Blood of the Dawnwalker. Ist aber von Witcher-Machern und zwar von zwei Brüdern, aber dem Head of Production und von einem der Creative Director von CD Projekt Red, der auch der Lead Quest Designer von CD Projekt Red war, plus dem Lead Artist Designer oder was. Die haben nämlich ein neues Studio gegründet, Rebel Wolves oder Wolves Rebel, irgendwie so. Und die haben ein neues Spiel und das sieht halt aus wie Witcher. Du hast auch wieder so ein Szenario, ne, also europäisches Mittelalter, mit dem Kniff, dass man aber Vampire dort in der Welt hat und auch selber einer ist.
Jetzt hast du Klick gemacht, okay. Ja, ja, okay.
Ja, es ist aber nicht dieses klassische Vampir-Szenario mit so Graf Dracula, so. Ich würde sagen, die haben schon so ein bisschen was Dämonisches an sich. Und es gab eine sehr, sehr lange Präsentation, wo man auch wirklich auf das Quest-Design eingegangen ist. Und da merkt man halt, dass da auch wirklich Leute dran sitzen, die an Witcher 3 gearbeitet haben, weil die Quests sehr dynamisch sind. Also es kommt sehr darauf an, ob du jetzt das zum Beispiel bei Tag oder Nacht machst, weil es kann sein, dass Vampire involviert sind, die nachts nochmal sich anders verhalten als tagsüber, auch unterschiedlich stark sind, weil sie dann eben eine andere Form annehmen. Genauso wie du, also du bist dann nachts, hast du auch andere Fähigkeiten nochmal und spielt sich ein bisschen anders als tagsüber. Also es macht schon, es ist sehr entscheidend, wann du eine Quest dann auch machst. Und du hast auch wieder, und das hat man nur in dieser Demo auch schon gesehen, dass es sehr, sehr weit gesponnen ist und dass sich dann auch wieder aus einer Quest, glaube ich, gefühlt wieder drei neue Handlungsstränge ergeben. Und das war auch irgendwie so das Witcher-Ding, dass du gesagt hast, so, ich mache jetzt mal die Hauptquest weiter, hast 20 Stunden gespielt, aber hast keine Hauptquest gemacht, aber hattest unglaublich viel Spaß und ich sehe das durchaus auch hier, dass sie das fortführen und ich finde so mit diesen, ja, Vampirmechaniken, also du kannst zum Beispiel auch so einen, ja, mysteriösen Dash machen, dass du dich an höher gelegene Orte bewegen kannst, das sieht dann so ein bisschen dementorenartig aus mit so einem schwarzen Schleier, was sehr cool ist. Das gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Also da bin ich sehr gespannt, wie sie das fortführen. Also selbst wenn es sehr hart gecopy-pasted ist am Ende, auch das Kampfsystem sieht sehr danach aus, bin ich auch schon happy, weil, ja, Witcher, was nicht Witcher heißt, nehme ich auch gerne, bis Witcher 4 kommt. Aber so gerade mit dieser Vampirmechanik kann es sich durchaus auch frisch anfühlen. Also Blood of the Dawnwalker, ein Titel, den sich Witcher-Fans auf jeden Fall auf die Liste schreiben sollten.
Klingt doch nicht verkehrt.
Ja, ich könnte natürlich jetzt noch mal eine Stunde weitermachen, aber es würde den Rahmen sprengen.
Ja, wir werden auf jeden Fall noch mal eine Podcast-Ausgabe machen zur Gamescom, dann hoffentlich auch mit Tobias. Ja, und eventuell passt das dann ja, dass du dann auch kannst und dann könnt ihr beide noch mal, dann kannst du ja noch mal ein paar mehr Sachen rausballern, die ansonsten, wenn das dann zeitlich nicht geht, dann setze ich mich mit und quetsche ihn dann aus nach seinen Erlebnissen, aber irgendwie kriegen wir ihn vors Mikro und
Im
besten Fall mit dir dann auch.
Das sicherlich. Ja, dann könnte ich auch noch meine anderen Spiele.
Anderen Spiele, die du gespielt hast.
Ja, also ich habe mal zusammengerechnet, also mit der DEFCON waren es um die 40. Also es war schon eine ganz schöne Menge. Deswegen kriegen wir jetzt natürlich nicht alles unter. Aber deswegen auch da nochmal der Hinweis. Schaut bei nat-games.de vorbei, weil dann seht ihr da auf jeden Fall alles, was wir so gespielt haben. Und das war, eine ganze Menge. Der Tobias hat ja auch noch super viel mitgenommen. Auch sehr andere Sachen als ich. Also deswegen hoffe ich, dass wir da auch nochmal irgendwie zum Podcast zusammenfinden. Aber das war so grob zusammengefasst die Gamescom Experience meinerseits und auch deinerseits aus der Ferne. Ja. 2025, auch wenn es natürlich schade war, dass du nicht dabei sein konntest, aber ich hoffe für nächstes Jahr.
Das gucken wir mal. Das hängt alles so ein bisschen davon ab. Alleine sehe ich es schwierig. Da könnte ich vielleicht einen Tag mitmachen, dass ich von hier eben da hochfahre. Und einen Tag, also eine ganze Woche, würde ich das so auf die Art nicht machen. Da muss ich schon irgendwie eine Bleibe vor Ort finden. Und da spielen dann immer die Finanzen eine Rolle. Ne? Müssen wir mal gucken. Mal schauen. Ja. Ich wäre sehr gerne bei diesem Erlebnis dabei wieder, das stimmt allerdings, ja. Und Tobi auch. Aber bei ihm, da bewegt sich das Leben so ein bisschen.
Ja, ob Tobi das nochmal schafft. Wobei, also muss man auch sagen, Tobi ist ja unser Loot-Held.
Ja, also, das hat ihn nicht aufgehalten, dass er nicht da war. Also.
Nee, ich musste auch für ihn die eine oder andere Besorgung. Also,
oh Gott.
Tobi.
Ja. Ich dachte, es beruhigt sich dieses Jahr ein bisschen. Und das war das Erste, was er in die Gruppe schreibt. Ach so, Christian, ich habe übrigens gesehen, es gibt an dem und dem Stadt das. Den brauche ich. Kannst du mir den mitbringen? Das war irgendein Plüschtier mit einer VR-Brille.
Ja, mit der Meta-Quest.
Und da ging es dann los. Und das war dann, und dann postet er einfach ungefragt weiter aus, weil er ist auch auf so einem Discord, in so einer Discord-Gruppe mit Leuten im Austausch, die dann alles posten, was es so gibt. Und das hat er dann einfach schön alles reingeballert. So, da an dem Stand gibt's das, an dem Stand gibt's das.
Ja, ich hab auch wieder viel zu viel. Ich habe schon einiges auch gar nicht mitnehmen wollen. Aber ja, es ist so, Gamescom generell, du siehst auch wieder Leute, die du eigentlich nur immer da siehst. Stände sehen gleich aus, wie sie auch immer aussehen. Also es ist auch irgendwo immer ein Nachhausekommen, finde ich, bei der Gamescom. Weil sich manche Dinge auch nie verändern. So die Sicherheitskontrollen waren immer noch mies. Toiletten, alles viel zu voll, aber es ist Gamescom. ist alles ein bisschen nach Hause kommen. Deswegen war es auch wieder eine sehr, sehr schöne Erfahrung.
Ja.
Ja, und es war jetzt gut, mit dir mal ein bisschen darüber zu quatschen, was wir so gegenseitig erlebt haben, beziehungsweise was auch an neuen Dingen dann auch im Rahmen der UNL angekündigt wurde oder auch abseits dessen, Silksong. Aber wie gesagt, nochmal der Hinweis, schaut auf nat-games.de vorbei für alle Sachen, die wir gespielt haben und auf jeden Fall bis zur Glotze abonnieren, weil dann verpasst ihr die weiteren Podcasts nicht und hoffentlich eine Ausgabe, wo wir auch nochmal über die Gamescom sprechen und noch die vielen anderen Titel, die Tobi und ich, beziehungsweise Tobias, wir müssen mal aufpassen mit unseren Tobiasen.
Ja, wir haben da immer noch keine gute Lösung, weil manchmal sage ich auch Tobi. Wir könnten den Nachnamen Initialen noch dazu packen oder wir nennen Tobi einfach immer nur Chef, dann ist der Platz für Tobias frei, dass wir ihn nennen können, wie wir wollen. Aber mittlerweile ist es ist halt, wie es ist. Ja.
Ja, ich weiß nicht, ob wir da vielleicht eine andere Lösung mal finden, aber na gut. Das überlegen wir uns bei Zeiten vielleicht noch. Ja. In dem Sinne, Martin, danke fürs Dabeisein, trotz, dass du jetzt nicht leider vor Ort sein konntest, aber auch für deine
Eindrücke. Ich fand es ganz gut, dass ich meine, genau, das fand ich, war eigentlich, ist ja auch nicht verkehrt, meine Sicht ein bisschen, weil ich, wie gesagt, ich habe hier vorm Bildschirm gehangen, ich habe auch bei allen Streams, wo die so über die Messegelände gegangen sind, geguckt, ob ich einen von euch im Hintergrund sehe, weil es kommt ja auch, kommt ja ab und zu mal vor, dass man irgendwo auftaucht, das hatten wir immer mal wieder, dass wir irgendeinen Bericht gesehen haben oder einen Livestream von irgendwie RBTV oder so und auf einmal war da einer von uns im Hintergrund, das ist passiert, ich habe leider von euch keinen gesehen, aber naja,
was willst du machen? Ja, leider, aber vielleicht bald auch wieder komplett in Persona.
Ne? Ja,
also, ja, und in dem Sinne auch vielen Dank wieder fürs Zuhören. Drauf verwiesen, wo ihr noch überall schauen sollt, habe ich genug gemacht. In dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Ciao.
Tschüssi.